Kind Gottes, das lasse ich. Wir reden tatsächlich über dieses große Thema Sünde. Und wenn ich anknüpfe an das Thema von gestern und die Ausführungen zu diesem Thema, dann will ich uns wieder erinnern an dieses Bild im jüngsten Gericht, so wie ich das dargestellt habe, wird sicher auch ein bisschen anders sein. Aber das ist meine Vorstellung. Wir alle müssen irgendwann mal Rechenschaft ablegen. Für das, was wir getan haben, nicht getan haben, gedacht haben, nicht gedacht haben. Für all das, was passiert ist von meiner Geburt bis zu meinem Todestag. Und dann stehen wir vor Gott und er hat da diese Liste überschrieben mit meinem Namen, David Krüger. Und all das ist aufgeschrieben, was, und das ist jetzt wichtig, was er als Sünde sieht. Und jetzt müssen wir heute darüber nachdenken, was steht denn da? Es ist doch erstmal zweitrangig, wenn nicht sogar egal, was wir denken und meinen, was Sünde ist. Entscheidend ist ja, was ist für Gott Sünde? Also, was ist seine Definition für Sünde? Und deswegen schauen wir in die Bibel und da finden wir eine Definition. Da gibt es tatsächlich einen kurzen Satz, der beschreibt, was Sünde ist. Und da lade ich euch ein, mal wieder den Römerbrief zu öffnen, und zwar in Kapitel 14, den Vers 23b. Römer Kapitel 14, Vers 23b. Und da steht geschrieben, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. So, jetzt habe ich als kleiner Junge mal dem Nachbarsjunge den Ball zerstochen. Also er hat uns geärgert und ich wusste nicht, wie ich mich rächen sollte und bin dann dahin. Also bin nach Hause, habe ein Messer geholt, ich war vielleicht, keine Ahnung, 6 Jahre oder so, habe den Plastikball vom Nachbarn genommen und mit dem Messer reingestochen. So, dann erinnere ich mich sofort an eine Situation in Spanien. Wir waren im Urlaub und dann sind da diese Personen, die dann Sachen verkaufen am Strand. Die laufen dann mit Sonnenbrillen rum und verkaufen dann diese Sonnenbrillen. Und ich weiß, dass ich einem dieser Verkäufer eine Sonnenbrille geklaut habe. Ja, tatsächlich, das war so eine weiße, coole Sonnenbrille. Und irgendwie habe ich die dann so versteckt und mitgenommen. So, was steht in der Liste Gottes? Also steht da, Plastikball vom Nachbarsjungen zerstochen. Brille vom Verkäufer in Spanien geklaut. Steht das so da? Wenn wir uns die Definition anschauen, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, müssen wir das umformulieren, denn wenn ich etwas nicht aus Glauben mache, dann bedeutet das, ich mache es aus einem Misstrauen Gott gegenüber heraus. Also würde da nicht stehen, David hat den Plastikball des Nachbarnjungen zerstochen, sondern David hat mir nicht vertraut, dass mir die Rache gehört und ich schon rächen werde. David hat mir nicht vertraut, jetzt bei der Brille, die ich geklaut habe, dass ich ihn schon zu einem guten Ruf führen kann. Er muss nicht vor den Kumpels cool sein und eine Tat begehen, die er eigentlich nicht braucht. David hat mir nicht vertraut, deswegen die Handlung. David hat mir nicht geglaubt, deswegen die Handlung, das ist Sünde. Kennt ihr den Moment, wenn jemand irgendwas tut aus einem Misstrauen dir gegenüber? Also du reagierst dann mit diesem Satz, vertrau mir doch. Warum hast du den Bus genommen? Ich habe doch gesagt, ich werde pünktlich da sein und dich abholen. Vertrau mir doch. Warum hast du dies und das getan? Vertrau mir doch. Und ich glaube, Gott sitzt auf dem Thron. Und es vergeht keine Millisekunde, wo er nicht auf uns herabschaut, auf uns Menschen und immer wieder sagt, David, vertrau mir doch. Vertrau mir doch. Und wieder ist David einen Schritt gegangen aus dem Misstrauen, aus dem Unglauben heraus. Dieser ganze Bereich des Sorgenmachens, dieser ganze Bereich des sich Fürchtens, da gibt es natürlich eine legitime Furcht und Angst, wenn ein Löwe hier ist, ist es natürlich legitim, dass wir alle da hochrennen, klar. Aber das Fürchten oben, ja, was in die Richtung geht, wie Sorgen machen, da sagt Gott sich, vertrau mir doch. Und wie viele Handlungen von uns kommen aus diesem Misstrauen hervor? Wie viele Aktionen unternehmen wir, weil wir eben nicht glauben, dass er allmächtig ist und liebevoll ist, dass er helfen kann und helfen will? Und deswegen haben wir jetzt eine völlig neue Herangehensweise an das Thema Sünde, eine völlig neue Kategorie. Vielleicht hast du dann eine Liste von Do's and Don'ts, also das, was man tut und lassen soll. Und bei dieser Überschrift hast du dann gedacht, vielleicht kommt der Prediger mit einer ausführlichen Liste, die ich mir dann am Ende aus seiner Bibel klaue oder leihe oder kopiere. Und dann stehen da alle Dinge aufgeschrieben, die ich lassen soll. Also Sünden, ein Sündenkatalog. Vielleicht liest du die Bibel als ein Buch, in dem man dann alles rausschreibt, wo man etwas lassen soll. Ja, und dann hast du dann so einen Flyer, eine Broschüre und da ist alles zusammengefasst, wonach du dich richtest. Ja, manche reduzieren das auf die 10 Gebote, andere dann auf die 2 höchsten Gebote und denken, okay, dann wenn ich die halte, bin ich okay. Mir ging das oft so bei der Mahlfeier, Abendmahl in der Gemeinde, dann wurde gesagt, überprüft euch doch mal, ne, ob ihr okay seid mit Gott. Und dann habe ich geguckt, naja, also wie war die vergangene Woche? Ich habe die Ehe nicht gebrochen, zumindest sind wir noch verheiratet. Ich habe keinen getötet und eigentlich passt es. Und jetzt mal aus Sicht von Gott beurteilt, wie oft hast du allein heute etwas gesagt, gedacht, getan aufgrund eines Misstrauens, einer Sorge, einer Angst? Wenn ich gestern darüber gesprochen habe, dass das normale christliche Leben aus dem Glauben herauskommt, also der Gerechte aber wird aus Glauben leben, das war so, dass das der Vers von gestern Abend. Und ich habe dann deutlich gemacht, dass es bedeutet, dass wir täglich uns ihm zur Verfügung stellen. Jeder, der an Jesus glaubt, der wird dann an den Punkt kommen, dass er sagt, Herr, ich kapituliere, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich gebe dir mein Leben, ich bin bereit, mich selbst zu sterben. Und Jesus selber hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich täglich, jeden Tag. Das normale christliche Leben sieht so aus, dass du heute an diesem Dienstag morgens den Tag beginnst mit dieser Kapitulation. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, den ganzen Tag. Alles, was ich habe, Haus, Auto, kannst du alles haben. Mach, was du willst mit den Sachen und mit mir. Das ist das normale christliche Leben. Und das machst du aber nur, weil, und das haben wir gestern auch ausführlich besprochen, weil Gott dir in seiner Liebe so viel Barmherzigkeit entgegengebracht hat und so viel Liebe entgegengebracht hat, dass du sagtest, natürlich gebe ich mein Leben ihm, wem denn sonst? Und das ist ein Ausdruck des Glaubens. Aus dem Glauben heraus tust du das. Wo jemand, der Gott nicht kennt, ein Weltmensch, ein Heide, ein Nichtchrist, der würde sagen, du bist bescheuert. Dein Leben wegzuwerfen? Ist doch unvernünftig. Du musst dich doch selbst verwirklichen. Und du sagst aber, nein, 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 er wird in mir sich verwirklichen. Sein Name soll groß werden, nicht mein Name. Sein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Und so lebst du ständig in dieser demütigen Haltung. Wenn du das nicht tust, also nicht aus Glauben lebst, nicht dein Leben zur Verfügung stellst, ist laut dieser Definition in Römer 14, Vers 23b der Beginn von Sünde. Ich mach's noch konkreter. Kann Atmen Sünde sein? Habe ich gesündigt? Wenn ja, wann ist Atmen Sünde? Schau mal, ich bin 35 Jahre alt, wenn ich dann allen Ernstes glaube, hey, das hat die letzten 35 Jahre gut funktioniert mit dem Atmen, ich werde morgen wieder atmen. Worauf vertraue ich dann? Auf die Gesetzmäßigkeit, dass es ja die letzten 35 Jahre funktioniert hat, dann wird es doch morgen auch funktionieren. Ich habe durch Gottes Gnade uralte Omis, also meine Oma und von meiner Frau die Oma und die werden alle über 90. Da habe ich schon manchmal den Gedanken gehabt, naja, ich habe gute Gene, also werde ich lange leben. Kann das Sünde sein, dieser Gedankengang? Ja. Versteht ihr? Wenn ich mein Leben Jesus abgebe, hat er den Todestag definiert. Du versuchst durch Sorgen eine Elle dein Leben zu verlängern, sagt die Bibel, oder Ernährung oder Sport oder was weiß immer, aber das ist für die Bibel schon ein Ausdruck von Sünde. Wenn ich mein Leben ihm hingebe, hat er es in der Hand. Ist doch logisch, oder? Und dann weiß er, wann der letzte Atemzug passiert. Er könnte jederzeit den Sauerstoffhahn zudrehen und ich würde hier tot umfallen. Ich atme durch seine Barmherzigkeit und Gnade und Güte. Und dann ist dieses Atmen keine Sünde. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, genau die gleiche Argumentation. Na, natürlich müssen wir ausholen, was Liebe ist. Liebe hat nichts damit zu tun, dass ich mich da hingezogen fühle zu einem Menschen und ich bin verliebt und möchte. Liebe ist Sterben. Wieder, da haben wir das Gleiche wieder, dass wir sagen, okay, als Ehemann, ich sterbe für meine Frau. Also es gibt keine andere, gibt keinen Weg zurück. Ich lege mich fest. Aber doch nur, wenn Gott uns zusammengeführt hat. Also kann es nicht einen Moment geben, wo, naja, die Liebe ist nicht mehr da. Also wir haben uns auseinandergeliebt und das der Grund ist für Scheidung und eine neue Heirat. Also das, ihr merkt, das sind völlig, völlig neue Gedankengänge. Man muss plötzlich komplett neu denken über Sünde und siehe da, jemand, der vielleicht auf seine Gene vertraut oder auf seine Intelligenz, auf seine Erfahrung, auf seine Prägung, auf seine Community, seine Gemeinschaft, auf sein Geld, auf seine Ausbildung, hat dann schon sein Vertrauen auf einen anderen Platz gesetzt als auf Christus. Und siehe da, haben wir gesündigt wieder. Ich habe eine Definition von Sünde geführt, wobei ich persönlich sagen würde, das ist eher die Auswirkung als die Definition. Die Definition haben wir in der Bibel jetzt gelesen und die Auswirkung der Sünde will ich mal vorlesen. Sünde führt zu einer existenziellen Entfremdung von Gott, von den anderen Menschen und von sich selbst. Ich wiederhole, Sünde führt zur existenziellen Entfremdung von Gott, von den anderen Menschen und von sich selbst. Wir wohnen in einem Neubaugebiet und wir sind das erste Haus in der Straße zu diesem Neubaugebiet. Und ich kam eines Abends nach Hause und mein Schwager hat sich mit mir verabredet. Das war irgendwann mal so um 21 Uhr, es war schon dunkel. Und wir haben uns für 21 Uhr verabredet. Er wollte dann noch im Auto warten, bis ich dann auch zu Hause angekommen bin. Und er parkte dann gegenüber von unserem Haus. Ich fahre also in die Straße, ich biege in die Straße ein, will dann in meine Einfahrt einbiegen und parken und sehe, dass ein junges Mädchen auf dem Fußgängerweg mir entgegenkommt. Vielleicht so 13, 14 Jahre geschätzt. Und wir haben einen schwarzen Touran und es ist dunkel und ich halte plötzlich da, wo sie gerade geht und merke, dass sie anfängt zu laufen. Also sie wird schneller, ich schaue in den Rückspiegel und merke, sie fängt an zu rennen. Was für mich dann klar war, sie hat Angst, sie fürchtet. Da war ein Mann auf der anderen Straßenseite im Auto. Ich komme jetzt mit dem Turan und halte irgendwie in ihrer Nähe. Sie fängt an zu rennen. So, das war kurz nachdem wir nach Euskirchen gezogen sind, um eine Gemeinde zu gründen. Jetzt komme ich aus einer Gemeindearbeit, aus einer Jugendarbeit in Haiga. Mir liegen 13, 14-jährige junge Leute am Herzen. Ich habe da ein Riesenherz für junge Leute und ich möchte ihnen von Jesus erzählen. Und ich habe die Hoffnung, dass sie alle Jesus kennenlernen und in Euskirchen genauso. Ich hoffe, dass alle Teenager in Euskirchen gläubig werden. Ich bete, dass der Herr mein Herz bricht für die jungen Menschen in dieser Stadt, dass niemand verloren geht. Ich wünsche ihnen nur das Beste und ich glaube, ich wäre da zu dieser Zeit in Euskirchen der Einzige, der am wenigsten dieser Person was antun wollte. Aber sie ist gerannt. Warum? Weil ich für sie ein Fremder war. Hätte es was gebracht, wenn ich das Fenster runtergekurbelt hätte und dann rufen würde, hab keine Angst, ich meine es gut mit dir, ich hab dich lieb, im Sinne des Herrn, die würde noch mehr rennen. Merkt ihr, mir waren die Hände gebunden in diesem Moment. Warum? Weil Entfremdung dazu führt, dass alles Vertrauen weg ist und dass jemand die Flucht ergreift und sich selbst versucht zu schützen. In Bezug auf Gott ist es mit jedem anderen Menschen, der noch kein Kind Gottes ist, er fürchtet diesen Gott, er ist für ihn fremd. Was braucht das Mädchen? Was bräuchte sie in dieser Situation? Was wäre eine Stütze, eine Hilfe für sie? Vielleicht eine Freundin, ihre Mutter, die mich persönlich kennt und sagen würde, hey, alles gut, das ist der David, das ist der neue Gemeindegründer hier in der Stadt und der, alles gut. Was brauchen Weltmenschen, Heiden, Ungläubige? Die brauchen Christen, die sich hier meinetwegen auf der Bühne abmühen, das zu bezeugen. Hey, dieser Gott ist gut. Das ist nicht ein fremder, böser Mann mit langem Bart. Das ist nicht dieser fremde Allah, dieser große Gott, von dem du dich fürchten musst. Nein, nein. Und deswegen bemühe ich mich in diesen Abenden, dir deutlich zu machen, du musst dich nicht fürchten vor ihm. Ich will ihn dir vorstellen. Durch die Sünde hast du dich von ihm entfremdet. Er ist dir ein Fremder geworden. Und wir können jetzt nicht einfach dir nur ein Buch hingeben und sagen, ja, lies es und dann wirst du denn schon das verstehen. Wenn Gott durch seine Bibel, durch sein Wort, das ist jetzt eine Ausnahme, das Buch, ja, na klar, dann kann er dich persönlich erreichen, aber es braucht ein Kind Gottes, das da steht und sagt, dieser Gott ist vertrauenswürdig, dem kannst du glauben. Während Gott dann sagt, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir und du hast Angst vor ihm, ist es so, wie ich da in dem Auto sitze und denke, Mädchen, vertrau mir, es ist alles gut. Braucht sie jemanden, der ihr das sagt, zu dem sie Vertrauen hat? Und vielleicht hat dich heute jemand mitgebracht hierher, zu dem du Vertrauen hast. Du hast noch nicht das Vertrauen zu Gott, aber zu demjenigen, der dich hierhin mitgebracht hat. Und er versucht, dich irgendwie mit Gott in Kontakt zu bringen. Und das ist genau das, was mein Ansinnen ist heute Abend. Denn die Sünde führt zur Entfremdung. Das finden wir bestätigt in der Bibel in 1. Mose 3, Vers 9. Ziemlich am Anfang der Menschheitsgeschichte, da hatten Adam und Eva gesündigt, Entschuldigung. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da geht eine Entfremdung dem voraus. Natürlich wusste Gott ganz genau, wo Adam und Eva sind. Er stellt diese Frage ganz bewusst, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Gespräch baut immer wieder Vertrauen auf. Deswegen redet Gott, deswegen ist die Bibel so dick, damit man zu ihm Vertrauen wieder aufbauen kann. Deswegen sind wir mit den Nachbarn ständig im Gespräch, in Kontakt, im Gespräch wieder, im Gespräch, damit da Vertrauen aufgebaut wird zu uns und letztlich zu Gott. Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. und ich versteckte mich. Also der Schöpfer Gott, er schafft Adam und Eva, die waren nackelig. Und jetzt, durch den Sündenfall, entfremdet er sich von Gott, sie sich von Gott. Und jetzt wissen sie nicht, wie denkt er eigentlich über Nacktheit? Das wissen die nicht mehr. Er ist ihnen fremd geworden. Und was ist die Reaktion eines Menschen, der verunsichert ist und ich weiß, wie denkt jetzt mein Nachbar über mich, wie denkt jetzt mein Arbeitskollege über mich, wie denkt jetzt meine Ehefrau über mich? Wenn er verunsichert ist, fängt er an, sich zu rechtfertigen. Das ist einzig und allein eine Rechtfertigung. Also Gott, ich habe mich gefürchtet, weil ich nackt bin. Na, das ist eine Begründung. Jetzt musst du ja mich verstehen. Und Gott schüttelt den Kopf und denkt, vertrau mir doch. Ich weiß doch, dass, wie du nackig aussiehst. Ich habe dich doch gemacht. Wie viel Prozent deines WhatsApp-Chat-Verlaufs ist Rechtfertigung? Wie oft langweilst du deine Mitmenschen mit Rechtfertigung? Ich bin zu spät gekommen, weil die Ampel rot war. Statt zu sagen, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, setze ich hin und nimm nicht noch mehr Zeit in Anspruch in einer Sitzung oder so. Wie oft versuchen wir, das Bild, was wir vor den anderen haben, wieder zurechtzurücken. Also dieses schiefe Bild, was sie von uns haben. Wo wir denken, das müssten wir erklären, das müssen wir begründen, das müssen wir rechtfertigen, damit der andere nicht schlecht über mich denkt. Statt zu sagen, Christus ist meine Rechtfertigung. Ist egal, was die Leute denken, Christus wird mein Bild schon zurechtrücken vor den anderen. Und wieder haben wir gesündigt. Es ist jetzt nicht so, dass wir versuchen, irgendwie den Sündenkatalog mit so einem Häkchen am Abend dann möglichst positiv abzuschließen und dann haben wir deswegen aufgrund dessen ein ruhiges Gewissen, legen uns ins Bett und denken, wir sind gut, sondern ich wiederhole nochmal das Bild, das ich beschrieben habe. Wir stehen vor Gott, er hat diese Liste und das Einzige oder der Einzige, der uns gerecht macht vor Gott, ist Christus, der sich vor uns stellt und sagt, ich war's. Und Vater, er meint, er wäre gut, aber wir beide wissen, er ist viel sündiger. Ne? Wisst ihr, wir sind viel, viel sündiger, als wir es jemals gedacht haben, aber geliebter, viel mehr, als wir es jemals erhoffen könnten. Und deswegen, lasst uns da in dieser Situation, wenn es um Sünde geht, nicht einen Moment, nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ach, wie gut sind wir und eigentlich gar nicht so schlecht und so schlimm und wir könnten vor Gott bestehen. Deswegen dürfen wir am Abendmahl teilnehmen. Oder deswegen dürfen wir Dienste wahrnehmen, weil wir eigentlich nicht so schlecht sind. Niemals. Denn wie oft haben wir aus Misstrauen Gott gegenüber Dinge getan, gesagt, gedacht? Der Grund, warum wir am Abendmahl teilnehmen dürfen, der Grund, warum wir überhaupt hier predigen, Dienste machen können, ist der Grund, warum? Weil Christus für uns eingetreten ist und alle Schuld auf sich genommen hat. Warum ist Entfremdung die Folge von Sünde? Warum ist das tatsächlich das, was die Auswirkung von Sünde ist? Eine Frage an die Bibelkenner, an die Gläubigen unter uns. Was ist das Gegenstück von Entfremdung? Denk mal darüber nach. Wenn Sünde zur Entfremdung führt, also dass Gott dir fremd ist, was ist das Gegenstück von Entfremdung? Bitte? Nähe, richtig. Beziehung, Freundschaft. In der Bibel wird Geschlechtsverkehr beschrieben als erkennen. Er erkannte sie und sie wurde schwanger. Also die größtmögliche Intimität zwischen Mann und Frau. Wir haben nach 19 Uhr, 20 Uhr, ich kann darüber reden. Die größtmögliche Intimität, also Geschlechtsverkehr, Sex, das ist das Bild von in der Bibel für Erkenntnis, Erkennung. Er erkannte sie und sie wurde schwanger. Das Gegenstück ist Entfremdung. Deswegen, wenn wir in der Bibel davon lesen, dass das Ziel ist, dass wir Gott erkennen, dann will Gott uns rausholen aus dieser Entfremdung. Also dieses Mädchen auf der Straße, wenn sie mich erkennen würde, weil sie vielleicht doch meine Cousine oder Schwester ist oder wie auch immer, dann wäre das diese Spannung sofort raus. Sie würde sich sofort frei und fröhlich fühlen und würde vielleicht noch mitkommen auf einen Kaffee oder so, mit Moni quatschen und keine Ahnung. Das Gegenstück ist also erkennen. Und ich lese mal aus Johannes 17, Vers 25, da sagt Jesus im hohen priesterlichen Gebet: Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Hier geht es um Erkennen, erkannt haben. Und der Vater und Jesus kennen sich gut. Die haben so eine Intimität, so eine Freundschaft, so eine Beziehung, die wir uns gar nicht vorstellen können. Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Das große Problem in dieser Welt ist, die Sünde hat die Menschen entfremdet von Gott, also kennen sie ihn nicht. Und jetzt nochmal die Szene mit diesem guten Hirten in Johannes 10, Vers 1, lese ich: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen von ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das Entscheidende bei dem ganzen Thema ist, kennst du Jesus, kennst du Gott? Und wenn nicht, darfst du wissen, dass die Sünde dich von Gott entfremdet hat, deswegen kennst du ihn nicht. Und diese Tage dienen jetzt dazu da, um dir Gott vorzustellen. Deswegen haben wir so viele Wortanteile, weil wir viel reden von Gott, Gott durch uns, um dir Vertrauen zu schenken, Glauben zu schenken, dass du sagst, okay, Herr, jetzt vertraue ich dir. Jetzt gehe ich zum Kreuz, ich bekenne meine Schuld und nimm dich an als mein Retter und Herr. Nochmal zu dieser Entfremdung. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Sünde dich entfremdet von Gott. Gott wird dir fremd. Und wir haben das in dem Zeugnis von Anthony eben gehört, dass da auch als Kind Gottes, als Christ Phasen gibt, wo durch die Sünde, durch das Misstrauen Gott gegenüber, und ihr Lieben, keiner von uns ist gefeit davor, immer auf dem Weg zu bleiben. Satan ist so raffiniert, er weiß ganz genau, wie er jemanden, der im Geiste angefangen hat, also ständig sein Leben Gott hingegeben hat, irgendwann mal von diesem Weg abführen kann, wegführen kann. Da kommt irgendeine Schockdiagnose, irgendein Unfall und siehe da, jemand ist überfordert mit der Situation und greift nach anderen Schutzmechanismen oder Schutzmöglichkeiten und denkt, oh, jetzt muss ich aber mich mit diesem Thema beschäftigen. Ihr kennt das alle, da juckt es hier oder so und dann fängt man an zu googeln nach einer Diagnose. Das ist doch schnell passiert, gerade in den Abendstunden, wenn alle dann schon eingeschlafen, du bist dann alleine und dann zwickt es irgendwo und dann googelst du nach dieser Krankheit, suchst dir selbst eine Diagnose, liest und das wird immer schlimmer und du steigerst dich weiter hinein. Das ist dieser Weg des Satans, um dich durch dieses Misstrauen Gott gegenüber in einen Weg zu führen, wo du versuchst, dir selbst zu helfen. Und wenn du dir nicht selbst helfen kannst, dann suchst du alle Ärzte ab, die dir helfen können, statt vorher erstmal, wenn es zwickt, zu sagen, Herr, ich gebe dir meinen Körper, du kannst damit machen, was du willst. Und dann führt er dich zu dem einen Arzt oder zu dem einen Masseur oder zu dem Ratgeber oder wen auch immer. Aber merken wir, wie schnell das passiert ist. Dass durch irgendeine Situation, die eben durch Satan eingeleitet ist, er geht umher wie ein brüllender Löwe, vielleicht heute Abend, wahrscheinlich heute Abend, und sagt dir irgendwie her, du sitzt hier gerade, aber hast du eigentlich an die finanzielle Not gedacht? Wie willst du die lösen? An die gesundheitliche Not gedacht? Wie willst du die lösen? Und du entfremdest dich vom Prediger langsam und fängst an, darüber zu grübeln, über diese Not, machst dir Sorgen. Und siehe da, Satan hat es für einen Moment geschafft, dich zu einem Misstrauen Gott gegenüber zu führen, was zur Sünde führt, was zu Aktivitäten führt, die aus diesem Misstrauen erfolgen, Sünde. Das führt natürlich zur Entfremdung von Gott, aber auch zur Entfremdung von Mitmenschen. Deine Mitmenschen werden dir plötzlich fremd. Die Bibel spricht von dem Verborgenen. In der Bergpredigt, Jesus erwähnt das immer wieder, in dem Verborgenen. Es gibt einen Raum, da habe ich nur ich alleine Einblick. Also ich habe Homeoffice zu Hause, ich sitze oben auf dem Dachboden und in meinem Büro und arbeite vormittags. Und ich höre, wie Moni die Treppen dann hochgeht und ich weiß in etwa, wo sie sich befinden, um schnell noch die Internetseite wegzuklicken. Es ist der verborgene Raum, in den nur ich Einblick habe. Jeder von uns hat diesen verborgenen Raum. Mehr oder weniger? Das normale christliche Leben ist, dass ständig du diesen verborgenen Raum öffnest, lüftest für den Herrn und sagst, Herr, vergib mir diese Schuld. Das, was ich getrieben habe in diesem Verborgenen, ich bekenne es dir, vergib mir. Ich gebe mich dir hin, dass du durch mich oder du mir Kraft gibst, morgen nicht die gleiche Schuld und Sünde zu begehen. Anthony hat von Pornografie und Sex gesprochen. Das, was auf der Liste von Jesus steht, von Gott steht, nicht Pornografie und Sex, sondern das steht, er misstraut mir, dass ich seine Sehnsüchte stillen kann. Er meint es in Dingen zu finden und gibt mir nicht seinen Körper, damit ich seinen Körper unter Kontrolle bekomme. Also mein Rat an dich, der du dich da vielleicht wiederfindest, oder in diesem Verborgenen andere Dinge, krumme Dinge dir leistest, in die keiner, nicht mal deine Ehefrau, nicht mal deine Kinder, nicht mal Freunde reinblicken, dass du nicht versuchst, selbst rauszukommen, denn das schaffst du nicht. Sondern dass du das dem Herrn gibst und dann erst recht sagst, hier hast du mein Leib, hier hast du meinen Körper, ich geb ihn dir hin. Und Jesus führt dich aus dieser Dunkelheit, aus diesem Verborgenen ins Licht. Und tatsächlich, du wirst frei. Du bekommst wieder Hoffnung und Kraft und Liebe und kommst aus diesem Verborgenen raus. Somit kommst du näher in die Beziehung zu deinem Nächsten. Dieser Raum des Verborgenen, wenn da Christus nicht aufräumt, wird er immer größer und damit wird die Distanz zu unseren Geliebten immer größer. Die Distanz zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Mitmenschen und siehe da, du vereinsamst. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Und dann zwickt es hier und der Einzige, mit dem du redest, ist Google. Du hast niemanden, den du anrufen kannst, mal mit dem beten und quatschen kannst, nicht mal mit deinem Ehepartner. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, Gott schenkt Gnade, tagtäglich uns selbst zu sterben. Wir kommen immer wieder zurück zur totalen Hingabe. Denn dann übernimmt Jesus immer wieder die Kontrolle und er führt uns, weil er uns zur Beziehung geschaffen hat, uns immer wieder zurück in Beziehung zu unserem Nächsten und so weiter. Du kannst jetzt mal überprüfen, wie weit Satan dein Leben schon ruiniert hat, wie weit Sünde dich schon kaputt gemacht hat, indem du diese Frage dir stellst, wie einsam bist du? Wie groß ist dieser verborgene Raum in deinem Leben? Und wenn wir uns von Gott entfremdet haben und von unserem Nächsten, dann hört es ja nicht auf mit der Zerstörung unseres Lebens, sondern wir entfremden uns von uns selbst. Wir haben im Zeugnis von Anthony gehört, er hat sich beschrieben als ein toter Baum, der Aussätzige in Matthäus 8, Vers 1 bis 4, am Sonntagmorgen haben wir darüber gesprochen, er hatte ausgerufen, unrein, unrein. Und da hatte ich festgestellt, manche sind äußerlich unrein wie der Aussätzige, aber im Inneren so wunderschön. Andere Menschen aber sind äußerlich rein, zurechtgemacht, aber innerlich unrein. Die Auswirkungen dieser Unreinheit äußern sich manchmal so. Du rufst aus, vielleicht alleine für dich, alle gehen mir auf die Nerven. Ich will keinen mehr sehen. Ich hasse mich, ich hasse dich, den anderen und letztlich ich hasse Gott. Lasst mich alle in Ruhe, ich komme schon selber klar. Es gibt hier in der Nähe am Kölnberg einen Brennpunkt. Da sind Häuser, die haben 30 Etagen und 300 Balkone insgesamt, so ein Gebäudekomplex. Und die Not ist da unglaublich, ich bin da gewesen. Und dann habe ich mit einem gesprochen, der da wohnt, er sagt, ich bin hier so einsam. Und ich frage mich, hier sind doch so viele Menschen und sie bewegen sich auf den Straßen. Er sagt, für mich ist das Beste, nicht mit jemandem Kontakt zu haben. Ich muss mich schützen vor dem Nächsten. Ich kenne ihn nicht, der ist mir fremd. Und sein Angesicht, sein Gesicht, sein äußeres Erscheinungsbild und vor allem die Augen, die haben eine deutliche Sprache gesprochen, dass es in ihm auch nicht aufgeräumt ist, dass er sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn das Herz hell ist, sind die Augen hell. Wenn es im Herzen dunkel ist, sind die Augen dunkel. Und so mancher, der vielleicht herausgeputzt ist und nach außen hin so vornehm scheint, spricht diese Sprache über die Augen, es ist unaufgeräumt hier in meinem Herzen. Er kann sich selbst nicht leiden. Und er sucht nach Möglichkeiten, um nicht wieder daran erinnert zu werden, wie dunkel es in ihm aussieht. Er geht shoppen, er geht angeln, er geht Auto waschen, Auto reparieren, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viele Beispiele erzähle von Leuten, die mich kennen. Manche wollen nur irgendwie Serien gucken, Stunden und schaffen es, wieder einen Tag zu überstehen in dieser Grausamkeit. Die Folge davon ist, wenn du dich von Gott entfremdest, vom Nächsten entfremdest und von dir selbst, dass du irgendwann mal die Brücke suchst und sagst, ist es vorbei. Und du entfremdest dich vom Leben und du willst mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Ihr Lieben, das, was ich hier beschreibe, ist auf den ersten Blick oft nicht zu sehen. Aber wenn wir mit Mitmenschen mal ins Gespräch kommen, wenn wir mal beobachten unsere Nachbarn, Leute, mit denen wir manchmal Kontakt haben, da ist diese Not enorm groß. Denn wir haben viele Menschen in unserem Land, für die dieser liebende Vater der Herrgott ist, ein fremder Gott ist. Die haben keine persönliche Beziehung zu ihm. Er ist ihnen fremd. Der Nachbar ist ihnen fremd. Die sind zerstritten mit den Nachbarn. Im Haus ist Streit und Unruhe und sie selbst versuchen irgendwie das Leben zu überstehen. Ich habe im Internet eine Beschreibung dieser Situation gefunden, einer Frau, die ich mal vorlesen will, ohne Namensnennung und Internetseite, muss ich auch nicht bekannt geben. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich glaube, das trifft sehr gut. Da beschreibt eine Person ihre Situation. Ich bin so einsam. Meine Einsamkeit zerfrisst mich von innen. Das ist so ein Gefühl, wie wenn man in einem dunklen Raum ganz alleine sitzt. Ich sehne mich so sehr nach Liebe und Geborgenheit. Mich hat seit Jahren keiner mehr in den Arm genommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Seit 6 Jahren, seit ich berufstätig bin, habe ich zwar Kollegen, aber habe es nie geschafft, einen davon richtig kennenzulernen. Ich rede mit fast niemandem, es sei denn, jemand spricht mich mal an. Irgendwie war ich schon immer schüchtern. Bin im Umgang mit anderen Menschen total unsicher und ängstlich. Wenn ich Paare sehe, kommen mir die Tränen. Das ist die Hölle. Alle haben jemanden, nur ich nicht. Was ist bloß an mir verkehrt, dass ich so wenig liebenswert bin? Bei Gefühlsmusik wie von Xavier Naidoo kriege ich die Krise. Ich sitze abends in meiner Wohnung und grüble über mich nach. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Welchen Sinn macht das Leben noch? Wenn wir feststellen, was Sünde mit Menschen macht, dann ist das kein Spaß mehr. Sünde ist nicht etwas, worüber man leichtfertig redet und meint, hier, das kriege ich schon irgendwie in den Griff. Sünde ist eine reelle Gefahr. Sünde ist der Grund, warum hier vorne ein Kreuz steht. Sünde ist der Grund, warum mein bester Freund sterben musste. Sünde ist der Grund, warum Ehen zerstört werden. Sünde ist der Grund, warum Menschen einsam sind. Einsamkeit ist die größte Ursache für die Krankheiten unseres Landes. Ist nachgewiesen. Und jetzt, ihr Lieben, die gute Nachricht. Wir haben Urlaub gemacht als Familie in den Centerparks, vielleicht für den einen oder anderen bekannt, in der Eifel. Und dann haben wir da ein Häuschen gehabt, ein Apartment, das ist so ein Haus, am Rande von diesem Centerpark. Dahinter war ein Waldweg, Wald, und neben unserem Häuschen war ein Spielplatz. Und unsere Kinder sind noch recht klein, 7, 5, 3, war noch jeweils ein Jahr jünger. Und dann haben wir sie spielen lassen da auf dem Spielplatz, und meine Frau und ich waren im Häuschen. Da war ein Wohnzimmer und so eine Terrassenglastür, von der ich dann von der Couch aus zum Spielplatz gucken konnte, und ich konnte meine Jungs da sehen, wie sie spielten. Plötzlich kommt aus dem Wald, aus dem Waldweg, ein großer Hund, also ein Kampfhund, gelaufen. Ich muss dazu sagen, nicht alle drei Jungs. Der kleinste Joni war zu Hause, hat Mittagsschlaf gemacht, und Noah, der war ein bisschen weiter weg. Der Hund ist auf den Ältesten, Moses, zugerannt. Und ich sehe den Moses, wie er Schrecken erfüllt, das Gesicht verzerrt, die Flucht ergreift. Er rennt los hin zu dieser Glastür. Ich realisiere, springe auf, renne zu dieser Glastür. Ich sehe, wie mein Sohn Moses sich nähert und wie der Hund sich nähert. Ich greife nach dieser Türklinke, die lässt sich aber nicht bewegen. Ich bemühe mich, diese Tür zu öffnen, aber es geht nicht. Ich stelle fest, oben muss ich einen Hebel betätigen, und es geht immer noch nicht, unten noch ein. Und im letzten Augenblick reiße ich die Tür auf, schnapp meinen Jungen, knall die Tür zu, und in dem Moment kam schon der Mann oder die Frau, dem der Hund gehörte, pfiff, und der Hund ist dann wieder zurückgerannt, und mein anderer Sohn kam dann auch noch rein. Stellt euch jetzt Folgendes vor. Der Vater im Himmel sitzt auf der Couch. Jesus Christus, sein Sohn, ist auf dem Spielplatz. Dieser Hund nähert sich seinem Sohn. Sein Sohn rennt auf diese Glastür zu. Und anders als ich reagiert habe, die Tür versucht mit aller Kraft aufzumachen, lässt der Vater die Tür zu. Der Hund springt auf seinen Sohn und zerfleischt ihn. Was muss das für ein Moment gewesen sein für den Vater und für den Sohn? Der Vater hätte die Möglichkeit, ihn zu retten, tut es aber nicht. Und in dem Moment hat Christus die größtmögliche Entfremdung wahrgenommen, die man sich nur vorstellen kann. Ein Papa, den er so sehr liebte, dass wir uns das nicht vorstellen können, wie eng diese Beziehung ist, in dem Moment nicht. In dem Moment rettet er ihn nicht. Um aus dieser Entfremdung zu kommen, musste jemand sich vom Vater entfremden, Christus selbst. Und wenn wir eine Hoffnung haben wollen, einen Zugang zum Vater haben wollen, dann muss jemand für uns diese Folgen der Sünden auf sich nehmen, Christus selbst, und muss sein Leben für uns hingeben. Und Das finden wir in der Bibel beschrieben, in Jesaja 53, Vers 6. Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Der Vater hat bewusst ihn dieses Leid treffen lassen, um uns zu retten. Und dann ruft Jesus Christus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin mir sicher, dass diese Nägel durch die Hand, das war das kleinste Problem Christi am Kreuz. So schmerzhaft das auch ist, und das, wenn man das mal untersucht, da sind irgendwelche Sehnen und das tut höllisch weh. Für Christus war das Schlimmste in dem Moment nicht mehr aber zu sagen, sondern: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann war der Vater nicht einfach mal auf irgendeiner Tagung, ja, lange weg, von der Arbeit weg, sondern sein Vater hat sich von ihm abgewandt. Denn Vater und Sünde, Gott und Sünde, heilig und Sünde, er kann keinen Kontakt haben. Warum meinen wir, einfach so mit ihm beten zu können? Warum glauben wir allen Ernstes, wenn wir reden und beten, dass er uns zuhört, wo wir tagtäglich, stündlich sündigen? Warum glauben wir das, dass er uns ansieht überhaupt, wo wir voller Sünde sind? Weil Christus in dem Moment diese Sünde auf sich genommen hat, mit all den Konsequenzen. Und er ist in diese Entfremdung gegangen, damit wir rauskommen aus dieser Entfremdung, damit wir wieder dem Vater nahen können, damit wir wieder seine Kinder werden können, damit wir wieder mit ihm reden können, beten können, mit ihm Zeit verbringen können. Und jetzt will ich dich fragen, wie sieht dein Leben aus? Bist du entfremdet von Gott und du weißt ganz genau, was ich meine? Ist da dieses Verborgene, was sich breit gemacht hat in deinem Leben, wo du ganz allein weißt, das ist nicht gut, das ist nicht gut? Und wir wollen hier nicht über Listen sprechen, Dinge, die du tust oder nicht tust, sagst. Hier geht es um diesen breiten Raum, der dich von Gott weg, vom Nächsten weg, von dir selbst geführt hat und du in dieser schlimmen Notlage bist. Ich sage dir heute, es gibt eine gute Nachricht, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Jesus Christus holt dich da raus. Und wenn wir von Anthony gehört haben, dass seine Freundin ihn dann irgendwie gut, sie hat ihm gut getan für diesen Moment. Dann war da noch jemand, sein Cousin, der hat dann eine CD gebracht. Es braucht jemand, die von außen kommen und einen packen und dann rausziehen. Jesus selbst kommt zu diesem verlorenen Schaf, nimmt es auf die Schulter und bringt es wieder zurück. Als mein Sohn 2 Jahre war, der Moses, von eben gesprochen, wir haben ihn einmal verloren in der City-Galerie in Siegen. Das ist ein Riesengeschäft und plötzlich war unser 2-jähriger Sohn weg. Wir waren in Panik. Wir haben alles unternommen. Ich bin gedanklich durchgegangen. Wie viele Türen gibt es und wo sind dann die Treppen nach unten, nach oben und welche Chance besteht, dass er in diese Richtung und diese gelaufen ist und dann sind da diese vielen Menschen und vielleicht gibt es hier jemand, der den genommen hat. Überall Glastüren und wir wussten nicht mehr, wo ist er. Und wir sind in alle Richtungen gelaufen, bis wir ihn plötzlich gesehen haben, dass er vor so einer Süßigkeitenwand stand und grinste. Vielleicht grinst du jetzt gerade und lächelst. Weil du sagst, es ist doch alles nicht so schlimm. Warum übertreibst du? Und ich sag dir, der Vater, der ist gerade so bemüht darum, dich zu holen. Dich zu retten, wo du diese Gesamtsituation völlig unterschätzt, wo du meinst, das passt schon. Morgen kann ich mich noch entscheiden. Ich werde vielleicht nächstes Jahr, wenn ich alt bin, werde ich mein Leben Jesus geben. Das ist zu riskant, mein Lieber. Gott hat seinen Sohn geopfert. Er hat ihn bestrafen lassen für die Schuld, die wir begangen haben, für diese Sünde. Und deswegen ist das kein Spaß, ihr Lieben. Und ich will dir eindrücklich sagen, als jemand, der vielleicht zu dir Vertrauen aufbauen konnte in den vergangenen Tagen, vielleicht hast du am Sonntagmorgen gesagt, was will der denn? Am Sonntagabend, was will der? Am Montag, was will der? Und heute sagst du, ach, das willst du. Vertrauen muss aufgebaut werden und ich hoffe, dass du mir glaubst, ich meine es gut mit dir. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Ich darf bitten, dass die Band nach vorne kommt und wir wieder diese Zeit haben, wo du die Möglichkeit hast zu sagen, ich sitze gerade 12 Meter vom Kreuz und diese Distanz will ich verringern auf 2 Meter, 1 Meter. Ich komme zum Kreuz. Ich bin weit weg von Jesus. Ich möchte zu Jesus. Natürlich ist das Kreuz nicht Jesus. Das ist wieder Symbolik. Aber du darfst zum Ausdruck bringen, hey, ich bin nicht zufrieden mit dieser Situation. Ich bin überzeugt worden. Jesus hat mich erreicht. Ich weiß, was der Prediger meint. Das betrifft mich persönlich. Dann bitte ich dich, dann lade ich dich ein, steh auf und geh zum Kreuz. Du wirst von einem der Seelsorger in Empfang genommen, wirst dann in diesen Raum geführt. Ihr könnt dann miteinander reden. Und ich mache dir Mut. Sobald du ein bisschen Vertrauen hast zu den Seelsorgern, zu den Pastoren, zu mir, benenn die Schuld beim Namen. Lass es ans Licht kommen und dann verliert es seine Kraft. Sag, was du verbockt hast. Bekenne deine Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt von aller Ungerechtigkeit. Steht doch bitte auf, wir singen dieses Lied. Und wer angesprochen ist von Jesus Christus selbst, der komme doch bitte nach vorne zum Kreuz und gebe sein Leben Jesus. Verringere die Distanz zu ihm, indem du zu ihm läufst. Er breitet seine Arme aus und sagt, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Kommt, kommt. Als Kind Gottes, als Zeuge dessen, was an meinem Leben passiert ist, kann ich dir sagen, du wirst es nicht bereuen.